Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bewegungsarten Podcast. Mein Name ist Gregor Buchholz und ich habe wieder meine prominenten Unterstützer und Unterstützerinnen dabei. Eva Buchholz mir gegenüber und wieder im iPad der Horst Reichel. Hallo.
Guten Tag.
Servus.
Na, ihr Lieben, wie geht's euch? Horst, ich sag mal, uns geht's ja relativ normal. Wir sind hier im Alltag gefangen, sag ich mal. Aber du schickst ja immer auf Instagram immer diese Traumpanorama-Schweizer Instagram-Stories von geilen Radtouren im Sommer.
Du machst uns nur neidisch die ganze Zeit.
Ja.
Ach ja, gut, ich meine, das ist der Situation geschuldet, aber
natürlich.
Ja, war am Wochenende wieder unterwegs, habe einen guten Kumpel unterstützt, der hat so ein 3-Tages-Trail-Event mitgemacht. Mhm. Erster Tag 20 Kilometer Trail in den Schweizer Alpen, zweiter Tag 50 Kilometer und dritter Tag in Pan 30 Kilometer. Und das habe ich als Chance genutzt, mitzufahren und dann selber so ein bisschen Rad zu fahren mit einem anderen Kollegen. Und das war eine gute Sache. Es gibt ja keine Rennen oder kaum Rennen und
da macht man
war
sowas.
Eine gute. Ja. Da macht man sowas, genau.
Boah, aber ihr habt ja nur gutes Wetter, ne? Du, sag mal, hast du immer einen Regentag oder so. Ansonsten hast du immer nur traumhaftes Bergpanorama, wie Gregor eben schon gesagt hat. Ich denke immer, das gibt's doch nicht.
Es liegt aber daran, du siehst nur das, was du sehen sollst.
Ja, okay. Bist du auch so einer?
Nein. Insta-Horst. Aber wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Am Abreisetag hat es geschüttet ohne Ende.
Okay.
Am Tag davor hat es den Vormittags geregnet und da sind wir nachmittags gefahren. Wir hatten einfach Glück, muss man schon sagen.
Ja, so sieht es schon aus.
Glück, und man muss sich verkaufen können.
Ey, aber das Wetter bei euch war dafür super gut in Wiesbaden.
Da können wir uns auch nicht beschweren. So ist es.
Genau.
Gut, unser Schedule für heute, haben wir gesagt, wir gehen nochmal auf Kalovivari ein. Der Weltcup, der ja schon eine Woche nach dem WTS-Rennen oder dem Weltmeisterschaftsrennen in Hamburg stattfand. Bundesliga fand zum ersten Mal in Real Life statt, in Saarbrücken. Mhm. Natürlich müssen wir über das Pushing Limits Race Rennen
reden.
Und ja, ich würde sagen, dann haben wir doch eigentlich eine ganz gute Folge, die wir hoffentlich ganz gut über die Bühne bekommen.
Ja, legen wir los.
Wunderbar.
Perfekt. Genau, Weltcup, Kalovivari, finde ich ja so spannend, dass es eigentlich so das komplette Konträrprogramm gegenüber WTS in Hamburg ist. Also WTS Hamburg hast du ersten Sprintdistanz, flache Strecke, wenn natürlich auch technisch anspruchsvoll, weil klar, du hast diese 90-Grad-Kurven und so weiter und so fort. Dennoch einfach vom Anforderungsprofil was ganz anderes als Kalovivari, was olympische Distanz erstmal ist.
Die erste dieses Jahr?
Die erste.
Und letzte?
Theoretisch eigentlich ja fast geeigneter als also für eine Weltmeisterschaft denn, aber gut, so ist es halt. Es war halt kein WTS-Rennen im Vorfeld. Sehr bergige Radstrecke. Das heißt nochmal, zur Länge nochmal sehr anspruchsvoll. Ja, und trotzdem muss man sagen, bei Männern wie bei Frauen sieht man, es sind denn doch die gleichen Athleten, die vorne sind und die dominieren. Also
war kein Zufall, das Wochenende davor.
Da habe ich mir fast sogar noch ein bisschen mehr Diversität erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn wir bei den Männern schauen, Vincent Louis ist einfach nur mal das Maß der Dinge im Kurzdistanz-Triathlon oder Olympischen Triathlon. Ist egal, ob in Hamburg oder in Tschechien. Und was man auch sagen muss, eigentlich so der Newcomer der Saison, kann man jetzt auch nach dem Weltcuprennen ganz eindeutig sagen, der Portugiese Vasco Vilaça.
Ja.
Muss man echt sagen. Also
hat er nochmal bestätigt.
WTS in Hamburg dachte ich noch, okay, gut, frisch dem Juniorenalter entschlüpft und klar, dann kannst du natürlich auf der Sprintdistanz, das kannst du noch oder da bist du auch schneller konkurrenzfähig und logisch, dass, was heißt logisch, aber erwartbar, dass er so weit vorne mitspielt. Das hätte ich jetzt in Tschechien nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Aber auch hier wirklich ein souveräner zweiter Platz. Und man muss ja dazu sagen, es war ja eine relativ kleine Spitzengruppe. Ich glaube, 10 Mann waren das über den größten Zeitraum. Vilaça, auch auf dem Rad viel gearbeitet, viel investiert. Und das ist in seinem jungen Alter, ey, holle die Waldfee. Hat mich wirklich überzeugt. Überzeugend, ganz klar auch Jonas Breidlinger.
Oh ja, endlich mal wieder ein Ausrufezeichen, ne?
Ja, mit Platz 8, also Top 10-Ergebnis. war auch ein Rennen, was ihm in die Karten spielt. Ne? Ja. Viel mehr als natürlich jetzt Hamburg gewesen ist. Also ich habe gesagt, ganz vorne natürlich, man merkt, also die Stars, die können mit allen umgehen, aber gerade so ein Jonas Breininger ist halt ein Athlet, wenn es flach ist und vielleicht auch eher so auf, naja, Laufergebnisse hinausläuft, dann hat er Nachteile, aber hier kann er natürlich mit einem längeren Schwimmen und einem harten Radfahren, in dem eine Spitzengruppe wegkommt, da kann er natürlich so, ich sag mal, seine Laufschwäche etwas kaschieren und einen starken achten Platz hineinlaufen. Hm. Und Jonas Schomburg muss er natürlich erwähnen. Auf Platz 11.
Ja, und dem ist es ja
immer saß er auch in der Spitzengruppe genau, leider gestürzt. Nee, er ist nicht gestürzt, er ist einem Sturz ausgewichen.
Ja, aber er war dann schon irgendwo in den Sturz mit verwickelt, kann man so sagen, ohne das Rad verlassen zu müssen. Aber war blöd gelaufen. Ne?
Blöd gelaufen, hat so 20 Sekunden, 25 Sekunden dann verloren zum Rest des Radfahrens. War wahrscheinlich auch mit dem Laufen, also trotz alledem mit dem Laufen nicht ganz so zufrieden. Wer weiß, er hat jetzt auch mit Super League und so einige Rennen intus, kann dann auch nicht immer laufen, aber soweit ganz solide. Bei den Männern vielleicht von mir aus ein Schlusswort, Jelle Gehns ist jetzt einfach auch in dieser Saison, hat er jetzt ein paar Mal bestätigt, gerade so der Topläufer. Bei Mario Mola, der diese Saison vielleicht auch aufgrund von Corona nicht ganz so dabei ist, muss man sagen.
Ja, Mario hat ja wie die Saison so ein bisschen ausgelassen.
Ein bisschen ausgelassen, so kann man fast schon so sehen, ja. Aber Jelle Gehns auf jeden Fall zurzeit der Topläufer in der ITU, ganz klar.
Ja, und auf 18 noch ein weiterer Deutscher, der Yannick Schaufler.
Ja.
Der ja angekündigt hat, die Sub 30 brechen zu wollen.
Stimmt.
Ne? Klar, die Laufzeiten jetzt in Karlsbad kann man jetzt auch nicht als Radmesser nehmen, weil ja aufgrund der vielen Höhenmeter. Da ist er aber auch eine gute 33 tiefer Zeit gelaufen.
Ja, 33,40. Nee, das 19, war bei Bernds Moment.
19,
ja.
Muss man mal sehen. Bin ich auch mal gespannt, was da dann folgt. Hier, Mr. Sype Squad ist er ja auch.
Mr. Sype, ich denke, das kommt zu früh. Ja. Oder für wann war es angekündigt?
Nee, generell, oder? Dass er da jetzt mal drauf also jetzt nicht in 5 Jahren, aber. Ja.
Ich habe so verstanden, dass es jetzt in unmittelbarer Zukunft.
Ja gut, das ist jetzt das nächste Goal. So.
Ach so, aber okay. Na ja, gut, okay.
Hast ja schon ein paar Wochen Zeit. Ja.
U23-Athlet, noch relativ jung vielleicht. Also das kann natürlich, das kann sich aber ein bisschen Zeit lassen. Ich weiß, dass er im Höhentrainingslager in St. Moritz war und dann im Trainingslager, glaube ich, die 5 Kilometer definitiv deutlich unter 15 Minuten gelaufen ist. Dann nicht in der Höhe, ich glaube, da sind die dann irgendwo in Chiavenna oder irgendwo im Tiefen, im Flachland gelaufen, aber das zeigt schon, dass er das Potenzial definitiv hat. Aber ganz kurz zu dem Rennen in Karlsbad. Die Strecke von dem Weltcup, ist es dieselbe Strecke wie damals bei der Europameisterschaft? Ich glaube, das ist jetzt schon mittlerweile.
Oh, das ist lange her. Das ist nicht die gleiche.
12, 13 Jahre her, keine Ahnung.
Also
noch länger sogar.
Das ist da nicht. War
Ospaly in einem Jahr hat, glaube ich, gewonnen, in einem anderen Jahr hat, glaube ich, Rana gewonnen, wenn ich richtig bin. Wie auch immer, du bist doch der Daten-Nerd. War das dieselbe Strecke oder ist es ein ganz anderer Standort gewesen?
Ja, dadurch, dass Gregor da nie gestartet ist, ist dir das nicht so, ne?
Eins der Rennen, in die ich nie gestartet bin. Also ich sage mal, zu 95% bin ich mir sicher, dass es nicht die gleiche Strecke ist. Hm. 99% eigentlich. Dass es eine veränderte Strecke ist, weil da war ja auch noch diese Kopfsteinpflaster-Bergauf-Passage, die ja damals so ganz legendär bei der Europameisterschaft auch, kann ich mich erinnern, wie sie im Triathlon-Magazin da so drin stand, wo beschrieben wurde, dass einige selbst Athleten absteigen mussten und schieben mussten. Damals hat ja auch der Thomas Springer bei den Junioren den Europameistertitel geholt, ne? Ja. Hat sich damals schon als einer der krassen Radfahrer im Feld gezeigt, auf jeden Fall. Aber das ist ja jetzt schon, wie lange ist das her? Das ist ja, muss ja 2004 oder so, das ist ja schon jetzt.
Ultra lang.
Also, das ist nicht mehr
die Ich kann mich nur erinnern, da gab es so ein Signature Move, will ich das mal behaupten, vom Ungerman, meine ich sogar. Ich meine, das wäre das Rennen gewesen. Da ist er nicht ganz vorne mitgelaufen, aber irgendwie in den Top 10. Und er war voll am Limit und hat, glaube ich, dann irgendwie ein paar Kilometer vom Ziel dann nochmal so wie so ein Sprint angezogen. Einmal nochmal, um einen rauszuhauen, um danach so ein bisschen, den Ehrentod zu sterben. Das war bemerkenswert, weil damals wurden die Rennen auch auf Eurosport live übertragen.
Alter, das waren noch Zeiten, ja.
Das waren noch Zeiten, ja. Das war ganz krass.
Bestimmt,
da gab es, glaube ich, auch sogar noch Teamwettbewerbe, meine ich. Müsste ich mich
jetzt täuschen. Ja, das war so, dass aber die Einzelergebnisse zusammengerechnet wurden, ne?
Ja.
Und dann gab es eine Teamwertung. die man denn, aber das weiß ich zu lange her, das weiß ich nicht mehr, ob wie Deutschland da damals abgeschnitten hat, in ihren orangenen Arena-Zweiteilern.
Ey, das stimmt, orange waren die, die waren so neon-orange.
Genau. Ja, genau, so ganz neon-orange, ja.
Ach Gott, ja, na gut, wir schweifen ab.
Noch eine Side-Note zum Vincent Louis, war ganz lustig, ich habe den Podcast von Greg Bennett noch gehört.
Ich auch.
Genau, und da hat er ja dann auch so gefragt, wie war das jetzt nach Hamburg, warum warst du eigentlich nicht im Team dabei? Da hat ja auch der Greg Bennett eigentlich vermutet, weil Vincent Louis ja am Tag zuvor halt schon seine Goldmedaille hatte, dass er dann am nächsten Tag den anderen quasi die Chance gibt, dass die auch eine Medaille oder auch Gold holen. Und dann hat er das kurz erklärt und gemeint, nee, also eigentlich, er hat halt dann die Flüge ja davor dann schon so gebucht, dass er dann schon wegfliegt, weil es eigentlich von der Föderation hieß, naja, keine Ahnung, ob wir überhaupt ein Team stellen können, ob die Frauen überhaupt anreisen, wer überhaupt startet, also geh mal davon aus, dass da gar keiner von uns am Start ist. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann fliege ich dann schon direkt nach Samstag, nach der Einzel-WM schon mal rüber. Joel Filial, sein Trainer, hat dann auch gesagt, okay, das ist eigentlich noch besser, du hast einen Tag länger zur Regeneration. Und so ist das dann quasi entstanden, ne? Also krass, weil man denkt ja oft so, wir haben ja auch diskutiert über die deutsche Besetzung bei der WM und so, wie es mit dem Team ist. Da denkt man ja immer nur so, oh Mann, was macht die DTU zum Teil? Aber wenn man das jetzt mal so hört, was in Frankreich da auch im Vorfeld wohl passiert ist, also dass die auch überhaupt keine Ahnung hatten, wie das jetzt vonstatten geht, ist ja auch mal ganz interessant zu hören.
Ja, interessanter Hinweis. Ich habe den Podcast auch gehört und war total überrascht. Ja. Im Endeffekt war der Kollege aber relativ entspannt, was das angeht, total, weil er seinen Teamkollegen das wirklich gegönnt hat. Und da sieht man auch so ein bisschen die Einigkeit innerhalb des französischen Teams. Aber mich hat das auch verwundert, dass das dann so unstrukturiert scheinbar war. Bei denen, klar, ich meine gehört zu haben, dass die Teamärzte irgendwie abgeraten haben, überhaupt da irgendwie zu reisen oder so.
Ja, genau.
Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum sie dann die Flüge da nicht übernehmen wollten anfangs.
Das war alles auf eigene Gefahr quasi oder auf eigene Rechnung, dass man überhaupt startet. Ja.
Ja, verrückt.
Ja, crazy, wie das so langsam.
Aber gut, das war ja ein World Cup. Das ist meine entscheidende Frage an euch ITU-Experten vor allen Dingen. Die Wertung, also beziehungsweise die Gewichtung, das Feld sah ja aus wie bei einem WTS-Rennen, aber preisgeldtechnisch war das World Cup-Niveau trotzdem. Mhm.
Punktetechnisch World Cup-Niveau, preisgeldtechnisch World Cup-Niveau. Aber Besetzung aufgrund natürlich des sehr schlanken Rennkalenders, den wir zurzeit haben, wie ein WTS-Rennen. Obwohl, sehr viele Stars, aber. Vielleicht von der Leistungsdichte war Hamburg schon noch größer.
Oh, und in dem muss ich gerade noch in dem Zusammenhang auch erwähnen, was Vincent Louis in dem Podcast gesagt hat. Horst, wirst du wahrscheinlich auch Augen gemacht haben. Er hat natürlich, Vincent Louis, dann redet man immer auch mal über seine Freundin Taylor Spivey, die ja auch vor Hamburg so ein paar Probleme hatte und die von ihm auch groß aufgebaut werden musste. Und in Hamburg ja sagenhafte Vierte und damit beste Amerikanerin geworden ist. Und die Amis haben, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, paar Tage vorher erfahren, dass das Rennen doch eine wesentliche Entscheidung auch für die für Olympia in Tokio sein wird. Also Summer Rappaport hat ja schon den Platz sicher. Und dann geht es jetzt ja noch um die zwei verbleibenden Plätze. Also die Amis werden ja wohl drei Frauen mitnehmen können. Und dass das Rennen, also dass man vor zwei Wochen vorher erfahren hat und zur Weltmeisterschaft abgegradet wurde, dass das ausschlaggebend auch für die Olympianominierung sein wird. Krass. Also das hat mich jetzt nochmal so richtig vom Hocker gerissen.
Moment, da muss ich aber nochmal nachhaken. Mhm. Die haben doch eigentlich Trials, wenn man jetzt die personelle Nominierung anschaut. Es geht doch nur um die Nationsslots, was diese Rennen angeht. Aber intern wird es doch über Trials geregelt.
Nö. Ja, sind die Trials. Also so ist es bei allen anderen Nationen jetzt auch. Ja. Es gibt bei Amerika so Marathon-Trials, Klar, also das kennen wir, ne?
Ja. Im Triathlon war das aber früher auch so bei denen. Die haben auch Trials gehabt und dann wurde das dann irgendwie untereinander ausgeschieden.
Die letzten Jahre aber nicht.
Das war alles auch so
nach WTS-Platzierung
und so.
Dass man sich halt ein WTS- oder Weltcuprennen genommen hat und dann halt in diesem Rennen eine Quali untergebracht hat.
Oder das Test-Event. Ja.
Aber jetzt nicht, da wurden jetzt keine American-only internen Wettkämpfe veranstaltet, die dann als Trials funktioniert haben.
Ja, aber das ist schon mal ein Bummer, so. Also auch für Katie, ne?
Also, absolut.
Ja, also.
Es ist brutal hart, wie viel auf einmal dieses Rennen jetzt wirklich zählt und noch, ja, auch für die Zukunft jetzt noch federführend auch ist.
Ich hab's gar nicht verfolgt. Haben sie gedacht, wie genau zählt? Also es wurde nochmal ein Platz vergeben? Nee,
genau.
Oder ist es so ein Ding, ja, es wird mit berücksichtigt und spielt eine große Rolle in der.
Und am Ende sitzt du aber am runden Tisch und dann heißt es ja, in Hamburg hast du leider Kacke gebaut. Sorry, du bist raus, ne?
Ja, die berühmten runden Tische.
Ja, die lieben wir, ne, Gregor?
Ja. Ah.
Genau, das nochmal am Rande. Wir müssen nochmal über die Frauen sprechen in Kalovivari. Und da hat Flora Duffy mal wieder aufs Podium eines Weltcups geschafft. Und das in einer richtig
souveränen Vorstellung. Manier.
Ja, da ist doch der Georgia Taylor Brown gut weggelaufen, muss man, wenn man auch nochmal die Laufzeiten sich anschaut. Muss man absolut richtig sagen, schnell. Richtig stark, richtig schnell. Verdiente Gewinnerin. Aber letztendlich, und Georgia hat auch bestätigt mit dem zweiten Platz, dass der Weltmeistertitel die Woche zuvor auch jetzt nicht vom Himmel gefallen ist.
Genau.
Überraschend nochmal Maya Kingma. Was heißt überraschend? Die zeigt immer weiter, wenn man sie so verfolgt, immer gute Leistungen. Aber jetzt hat es auch wirklich dann mal endlich für ein Podium gereicht, was echt, ist immer, da geht einem das Herz auf. Wenn man halt die Zieleinläufe sieht, freut man sich halt so richtig, weil die arbeitet ja nicht weniger hart als alle anderen auch und umso schöner auch ihre Überraschung so zu sehen, so yeah, wow, ich hab's geschafft. Ja,
sie hat es ja in Hamburg angedeutet, da hat sie ja schon starke Leistung gezeigt und auch hier wieder. Natürlich auch dem Umstand in Anführungszeichen geschuldet. Es war ja auch wieder eine Spitzengruppe, eigentlich so mit allen Favoritinnen, die weggekommen ist. Bei den Frauen ist es ja fast noch extremer, sag ich mal. Also wenn du vorne eine Flora Duffy wieder zurück hast, eine Katie Zafiris und weitere starke Fahrerin, wie eine Georgia Taylor Brown zum Beispiel, dann ist es für die Frauen, die in den Verfolgungsgruppen fahren, eigentlich schwer bis fast unmöglich, da wieder da wieder ranzukommen.
Außer man ist die Überläuferin überhaupt, Lisa Tertsch, und die macht noch eine Top 10 und die war ja wirklich abgehängt. Und wenn du siehst, wie eine Führungsgruppe da vorne läuft und wie die Mädels da arbeiten, dann, wie du eben gesagt hast, dann hast du eigentlich keine Chance mehr. Aber ey, Lisa hat es wirklich noch von ganz hinten nicht komplett rumgerissen, aber eine Top 10 bei so einem stark besetzten Weltcup musst du halt auch erstmal machen. Also,
absolut.
Da können wir schon noch einiges erwarten, wenn sie dann endlich auch mal in dem Winter jetzt mal so ein bisschen einen Schwimmfokus einlegt und da mal auch ein paar Kilometer macht.
Wer weiß, was abgeht. Ja, ne? Also wird natürlich, ich denke nicht, dass sie jemals eine Kandidatin sein wird, die in einer 8-10-köpfigen Spitzengruppe sitzt.
Muss sie auch nicht.
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich vermute mal, dass ihr Profil einfach anders ist, dass sie auf jeden Fall das Zeug dafür hat, ins Hauptfeld zu gelangen nach dem Schwimmen und danach, und das hat sie jetzt wirklich ja zweimal hintereinander gezeigt, mit Abstand teilweise die beste Laufperformance hinlegen kann.
Wie hat Mario seine Weltmeistertitel gewonnen?
Ja.
Mario war immer in der großen Wenn-Verfolgergruppe und dann ist er aber gelaufen. Und ich meine, das kannst du. Bei den Frauen sehen die Rennen halt teilweise auch nochmal anders aus, weil es nicht unbedingt eine große Verfolgergruppe gibt oder so. Mhm. Weil sich das dann doch auch gerade durch die starken Britinnen, die gerade vom Schwimmen so dominieren, das dann doch etwas mehr entzerrt.
Ja.
Aber gut, es ist von Rennen zu Rennen auch unterschiedlich. Das kann man jetzt auch nicht.
Klar, also ja.
Ja, so einfach mal sagen, ja.
Aber bei den Frauen ist das Schwimmniveau, finde ich, schon extrem gut. Also wenn du siehst, was die Top 5 da geschwommen ist, so um die 18,5 Minuten. Im Vergleich zu den Männern ist es schon richtig stark und da fliegst du natürlich raus, wenn du dann eine Minute langsamer aus dem Wasser steigst. Da wird die Gruppe auch nicht so schnell im Rad fahren, 2 Minuten langsamer und dann, ist immer die Frage, was wäre, wenn? Klar, fährst du 2 Minuten schneller Rad, wenn du in der ersten Gruppe drin bist, läufst du dann noch genauso gut. Das kann man so ja immer schwer sagen, aber ich denke mal, die Perspektive wäre ja, genau, da fürs Laufen definitiv. Klar, ist auch ein bisschen Glückssache vermutlich auch.
Klar, Schwimmen, wo man du bist steht. Natürlich gerade in einer Position, wie Lisa Tertsch sie ist, immer so ein bisschen abhängig vom Rennverlauf. Da bist du natürlich, wenn du vorne dabei bist, hast du natürlich ein paar mehr Karten in der Hand. Aber trotzdem, also also das Ass, was sie fürs Laufen in der Hand hat, das wiegt schon ziemlich schwer. Und also du hast schon recht, absolut, wenn man jetzt mal gerade eine Jessica Lehmann sich anschaut, was die an Schwimmzeiten auch erbringt.
Abnormal, ja.
Also die kann ja auch wirklich bei den Männern, braucht sie sich eigentlich gar nicht verstecken. Und auch, ich bin so überrascht immer. Ich meine, sie ist halt auch eine Schwimmerin, kommt vom Schwimmen und macht ja dann halt noch nicht so lange im Verhältnis. Was die auch
schon. Klassiker bei den Frauen irgendwie.
Ja, irgendwie, aber was die trotzdem schon auf dem Rad zeigt, also von den Skills her, aber auch von der physischen Stärke, ey, unglaublich. Also sie ist ja da, Katie hat man gesehen, ging es nicht so gut. Ich denke mal, sie wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Magenprobleme gehabt haben, so wie der Eden. Das ist halt immer so, wenn so ein Athletenzirkus eigentlich auf engstem Raum oder so im gleichen Ort von Ort zu Ort zieht, dann sind die auch meistens in den gleichen Restaurants oder
aber die
in den gleichen
doch jetzt alle Maske.
In den gleichen Kantinen, essen das Gleiche.
Wie kann sich das denn jetzt?
Dann können sich, also das gab es schon immer irgendwie im Weltcup. Wenn irgendwie einer irgendwie so eine Magenverstimmung hatte, dann konntest du darauf wetten, hatten irgendwie so mindestens 5 weitere im Feld auch irgendwie etwas. Nicht immer alle, aber das ist immer ganz lustig. Nee, auf jeden Fall, Katie musste dann im Prinzip die Jessica Lehmann ziehen lassen, aber die Britin, die zieht das Ding einfach durch. Das ist echt so krass.
Ja, und also gut, das ist jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her oder was. Ich denke halt immer wieder daran, als wir noch mit Katie auch so unterwegs waren, als du noch in der Squad warst. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine schwache Radfahrerin so war, ne? Und ich bin auch immer bei euch Jungs und so mitgefahren. Und dann sind wir aber teilweise mit den Mädels so richtig harte Efforts gefahren, wo ich auch hingefahren bin. Und also Katie hätte mich fast im Windschatten abgehängt, also wo ich hinter ihr gefahren bin. Einfach so und nicht jetzt, dass er aus dem Sattel gegangen wäre und jetzt mal einen Sprint angesetzt hätte oder sowas. Einfach von vorne im Sitzen hätte die einen wirklich platt gemacht. Also klar hatte sie da jetzt nicht ihren stärksten Tag und pipapo, aber trotz allem, also die ist ja monsterstark.
Ja.
Und dann die Jess Lehmann ist ja dann nochmal eine Nummer krasser. Also man kann sich das manchmal so schlecht vorstellen. Und ich bin ja auch oft jemand, das klingt immer vielleicht ein bisschen herabwürdigender, als ich das eigentlich so meine, wenn ich so sage, oh, wie ist die denn gelaufen oder wie sahen das aus oder wie sitzen die auf dem Rad oder sowas. Das sage ich so ganz salopp. Das meine ich natürlich auch, das sind Weltklasse-Athleten, das muss man immer sagen. Und die haben ein absolut krasses Niveau. Und auch wenn man halt dann sieht, klar hat auch Jess Lehmann jetzt nicht den coolsten Laufstil oder so. Oder man sieht sich das an und denkt so, oh Mann, aber letztendlich, ich kann da einen Kilometer daneben laufen, wenn ich Glück habe. Und fertig aus, ne? Also das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, wenn man so einen Stream sieht und man immer so denkt, oh Gott, wie sieht denn das aus? Also gerade auch im Triathlon ist es ja so, die Schwimmer gucken sich an, oh, wie schwimmen denn die Triathleten? Ne? Die Radfahrer denken, oh Mann, die Triathleten wieder, wie die um die Kurve fahren oder sowas. Und beim Laufen ist es ja auch oft so. Aber wenn du diese komplexen 3 Sportarten siehst und was die Leute dann da wirklich, und das ist die Weltspitze, was die drauf haben, ohne dass das jetzt immer, ja, sonst wie stilistisch gut sein muss, ja, ich meine, es macht halt schon Spaß, also Laura Lindemann anzuschauen, ne? Also wenn die läuft und das ist halt schon schön und gerade auch und Lisa Tertsch so.
Das sieht stilistisch schon sehr gut aus, sehr muss man toll, sagen.
Ja, ne? Absolut.
Auch aber wenn Laura sich wahrscheinlich nicht ganz so gut gefühlt haben wird mit Platz 6, den sie dann gemacht hat, hatte sich im Vorfeld wahrscheinlich etwas mehr erhofft, aber
ja, da leidet man dann auch etwas mit immer mal.
Aber genau, es wurde ja auch mal, das war ja so einer der Kommentare, der am meisten kommentiert wurde, diskutiert wurde auf der Facebook-Seite vom Trimark zu dem Rennen, als eine Frau geschrieben hat, sie ist überrascht, wie schlecht teilweise einige Laufstile aussehen, gerade bei den Frauen.
Ja, deshalb habe ich es ja auch gesagt, ich äußere mich ja da auch manchmal sehr salopp oder so ein bisschen, ne, einfach mal so frei raus, aber das meine ich natürlich dann auch nicht so. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen und ein paar Grüße rausschicken. Das muss unbedingt sein, weil ich kriege hier gerade ein so süßes Foto von einem kleinen Baby. Und wir müssen...
aus,
Mhm. Und wir müssen hier gerade mal dem, nicht dem, erstmal ihr, der Christina und dem Marc Dülsen ganz liebe Grüße schicken. Die sind Eltern geworden. Und ich habe hier ein wirklich zuckersüßes Bild von dem Kleinen. Und er ist krass in so einer Yoga-Pose. Das müsste man eigentlich mal, es ist ein Träumchen.
Das ist sehr gut. Die Bewegungsfreiheit wird schon mal geschult und gedrillt,
also der,
bevor das Babyschirm anfängt. Und,
Der Wikinger Marc Dülsen hat schon hier, der Nachwuchs, der geht ja schon ab.
Der nächste Profi-Triathlet wurde gerade
geboren. Okay, dann können wir mal weitermachen mit der Bundesliga. Ne?
Bundesliga.
Triathlon-Bundesliga. Yes. Und da kann ich ganz kurz schon mal sagen,
Horst, du kannst dich auch muten. Lass erstmal.
Nein, ich bin sofort ruhig. Ich wollte nur sagen, das Live-Timing von Kalovivari war wirklich bescheiden. Um nicht so genau zu sagen, also es war inexistent und es macht keinen Spaß, ein Rennen live anzuschauen, wo man überhaupt nicht weiß, wer wie wo liegt, wie die Abstände sind, wo man irgendwie versuchen muss, selbst mitzustoppen. Dann ist die Kameraperspektive aber wieder eine andere und man hat eigentlich erstmal keinen Plan oder muss sich da ganz krass drauf konzentrieren und irgendwie versuchen, da einen Überblick zu behalten. Und das war bei der Triathlon-Bundesliga richtig gut. Und da muss man ja sagen, es war ja ein Stream, der ging ja Stunden von morgens bis abends. Und sie haben den Überblick behalten, sie haben es kurzweilig gemacht, es war super cool anzuschauen und man muss echt sagen, danke Triathlon-Bundesliga, wer alles mit involviert war, coole Sache, hat Spaß gemacht zuzuschauen.
Danke für diesen 7-Stunden-Stream.
Ey, fast schon wie bei der Langdistanz.
Ja, yeah, kann man so sehen, ne?
Ja.
Nur, dass du halt mehrere Rennen, also mehr Inhalt quasi bekommst.
Noch mehr
Inhalt. Dafür.
Ich glaube, verantwortlich war ja larasch.de, oder?
Ja.
Für die Übertragung.
Ich noch meine schöner. Schon. Ich glaub, dann Grüße an larasch.de. Ja.
Ja, aber das kann schon sein. Als Dienstleister, das hat ja Larasch auch damals in
Düsseldorf
gemacht, richtig. Und sicherlich auch jetzt wieder.
Ja, cool, stimmt, Larasch. Und die haben auch ganz viele Interviews nochmal gemacht und veröffentlicht. Ja, sehr, sehr cool. Sie haben den deutschen Triathleten eine Bühne geboten,
genau.
Wie sagt man? Eine
Bühne, ja.
Ja.
Ungefähr. Genau, ganz kurz der Modus.
Aber ich habe, ja.
Oh nee, sorry, Horst, wir unterbrechen dich immer so oft und jetzt tust du mir leid, jetzt darfst du erstmal. Jetzt
tust du mir einmal leid.
Nee, ich wollte noch mal ganz kurz zu der Übertragung sagen. Ich habe ja nur kurz reingesappt und ich hatte zeitweise aber trotzdem relativ viele Aussetzer bei der Übertragung. Die Jungs aus meinem Verein haben aber erzählt, die haben dann schon so Seile gespannt, dann die Kamera drüber geführt. Also man hat das schon gesehen, so drohnenmäßig ähnlich wurden die Aufnahmen halt produziert. Ja,
du darfst jetzt auch nicht übergriffig sein.
Und wer die verschlungenen Wege in Saarbrücken kennt, der weiß, dass Funklöcher öfters vorhanden sind wie gewollt, vermutlich.
Dass da überhaupt deswegen, was
muss
ging.
Man ja. Genau, deswegen muss man da einfach sagen, wir haben das Beste draus gemacht und deswegen war das, glaube ich, eine gelungene Veranstaltung in diesem Rahmen des Wettkampfes.
Ja, und ich fand es auch cool, die haben das halt auch immer schön zusammengeschnitten. Also die einzelnen Startgruppen, die einzelnen Heats immer mal kurz so gezeigt, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, so wie beim Schwimmen, weißt du, wenn du dann die Kamera immer von Athlet zu Athlet so von Bahn zu Bahn geht, dass man mal so in die Kamera winkt oder mal so nickt oder irgend so eine Pose macht, da waren eher alle so, jetzt bin ich an der Reihe, oh, peinlich oder so, keine Ahnung. Da wäre noch ein bisschen mehr Emotion drin gewesen, aber nee, das ist jetzt eher spaßig gemeint. Ne?
Alle Bundesliga-Athleten, die es eventuell jetzt gerade hören, von Eva die Aufforderung, einfach mal ein bisschen mehr Show zeigen.
Oh Gott. Show must go on.
Show must go on, Leute.
Wir wollen was sehen. Nee, und was man auch nochmal, bevor wir dann mal zu den Ergebnissen kommen, loben muss, die haben sich ja auch dann immer mal Co-Kommentatoren in die Kabine geholt.
Das fand ich auch extrem
und,
gut.
Ey, die waren richtig gut. Die waren echt, das hat richtig Spaß gemacht zuzuhören. So. Also ich muss echt mal auch so Lena Meissner, die ja sie hat das komplette Rennen gewonnen quasi, ne, von der Zeit. Oder zumindest ihren Heat hat sie auf alle Fälle gewonnen. Ihren
Heat auf jeden Fall.
Ey, die hat es richtig gut kommentiert. Also ich sehe da schon noch andere Expertisen, die sie so in Zukunft, wenn das mit dem Triathlon doch nichts wird, geht in die Medienwelt. Oder auch die Jungs haben es auch gut gemacht. Ich glaube, der Simon Henseleit war noch drin.
Jeder.
War schön. War schön mit anzuschauen. So, dann sagt ihr mal was zu den Ergebnissen.
Ja, also zum Rennmodus an sich, ne? Es waren ja immer ein Sprint-Triathlon in verschiedenen Läufen. Also wie viel pro Lauf? Lass mich mal kurz überlegen. 16, ne? 8 Bahnen. Pro Bahn durften 2 starten, also 16 Athleten pro Lauf. Ja. Das heißt, du hast mehrere Heats. Bei den Frauen waren es 4, genau, bei den Männern 5 Durchläufe. Deswegen natürlich auch eine lange Streamzeit, weil es sind quasi 9 Sprint-Triathlon-Rennen haben stattgefunden. Und es gab am Ende dann einen Gesamtsieger, beziehungsweise eine Gesamtsiegerin. Bei den Frauen war es Dina Meissner, bei den Männern war es Tim Hellweg. Kann man natürlich jetzt schwer, also finde ich, so bewerten, einfach.
Jedes Rennen hat also eine unterschiedliche Dynamik, ja.
Genau, jedes Rennen hat eine eigene Dynamik und da bist du einfach zeitlich, wie willst du das machen? Es gibt eine Einzelliste, aber die würde ich jetzt eigentlich nicht ranziehen. Wurde auch in der Teamwertung, was jetzt das Entscheidende ist, wurde das ja auch nicht so rangezogen, sondern da hat immer die Platzierung im jeweiligen Lauf gezählt und dann wurden die Platzierungen der Athleten zusammengerechnet und hat bei den Frauen wie bei den Männern souverän natürlich das Team Buschütten gewonnen. Da erhoffen wir uns natürlich in Zukunft etwas mehr Leistungsdichte, aber ist halt schwer. Also irgendwo, das ist halt, da macht Buschütten natürlich immer noch einen riesen guten Job, die Athleten zusammenzubekommen und jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen.
Nee, aber das muss ich ja auch sagen. Die anderen Teams hatten oftmals ja auch irgendwelche Ersatzleute, die normalerweise vielleicht nicht regulär in der ersten Bundesliga gestartet wären. Das siehst du halt bei Buschütten, dass die eigentlich mit Athleten am Start waren, Frauen wie Männer, die eigentlich alle erst Bundesliga-fähig sind. Das ist natürlich der Situation ein bisschen geschuldet. Da können natürlich andere Vereine nicht so aus dem Vollen schöpfen.
Ja,
absolut. Wir können ja mal ganz kurz bei den Frauen, also Siegerin ja überhaupt, aber auch vom ersten Lauf Lena Meissner aus Buschütten, vor einer Annabelle Knoll, erwähne ich deswegen, also aus Witten, die ja auch beim Pushing Limits Race gestartet ist. Mhm. Lauf 2 hat auch aus Buschütten gewonnen Lina Völker, den dritten Lauf einer Katharina Möller vom Maypost SV Tübingen. Und Lauf 4 Nora Gmür, ist mir ehrlich gesagt noch eine eher unbekannte Athletin, muss ich zugeben, auch für Buschütten startend. Also da hat auch wieder das Talentscouting wieder einen guten Job gemacht.
Ja, Theresa Baumgärtel, hast du gut gemacht.
Ja, wieder die richtigen, wieder die Europacups durchgeforstet und die Talente gefunden. Genau, bei den Männern, Lauf 1 hat gewonnen, war auch eigentlich mit so der, ja fast einer der Starläufe, würde ich mal sagen, hat gewonnen Tim Hellweg, der dann auch ja die Gesamtwertung gewonnen hat. Die beiden haben ja auch gut zusammengearbeitet auf dem Rad, haben deutlich viel Vorsprung herausgefahren, dadurch eine gute Zeit, dadurch gewinnt Tim Hellweg natürlich auch Gesamt. Aber trotzdem, Ausrufezeichen. Auch Tim hat ja in Hamburg gezeigt mit seiner Top 20, ja, was er drauf hat und das hat er hier jetzt nochmal bestätigt. Und ja, trotz allem auch für Justus. Zweiter Platz ist damit derjenige, also er war der einzige Buschüttner, der nicht Platz 1 gemacht hat in seinem Lauf und zählt damit nicht in die, also man kann sagen, er hat die zweitschnellste Zeit overall erzielt, aber er war das streitige Ergebnis.
Oh, schämlich, Justus.
Im Teamwettkampf. Simon Henseleit hören wir später auch nochmal, auch im Pushing Limits Race auf Platz 3 im ersten Lauf. Lauf 2, sehr interessant, hat gewonnen Johannes Vogel fürs Team Buschütten, auch super im Pushing Limits Race performt. Auch noch so, ja, ich würde sagen, ein Athlet, der noch etwas unter dem Radar läuft. Bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Lauf 3 hat gewonnen, Jonathan Zipf. Letztes Bundesliga-Rennen seiner Karriere, nachdem er jetzt auch im Pushing Limits Race seine Karriere overall beendet hat. War ein interessantes Rennen. David Breilinger Platz 2. Der jüngere Bruder vom Jonas Breilinger, der jetzt in Kalojivari den 8. Platz gemacht hat. Und auch hier, super Schwimmen, richtig super aggressives Radfahren. Ist er zusammen mit dem drittplatzierten Waldemar Solok aus Dänemark ausgerissen.
Ah, stimmt, die sind, ja.
Hat leider den Wechsel ultra verhauen, also wirklich richtig böse verhauen. Ansonsten ist der eigentlich auch gar nicht so schlecht gelaufen. Und ich denke mal, das wäre vielleicht sogar noch ziemlich spannend geworden um Platz 1. Hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm, David Breininger, aber hat mich auf jeden Fall in diesem Rennen ziemlich überzeugt, muss ich sagen. Vierter Lauf hat gewonnen Maximilian Sperr, ihr Team Buschütten, auch mit einer der Nürnberger Gruppe, ne, um Simon Henseleit, Frederik Funk macht er da auch viel mit. So genau.
Papa Roland Crew,
der auch demnächst dann wahrscheinlich auch mit von Johnny, der dann seine Trainerkarriere einschlägt,
eingeschlagen betreut, hat, das war seine erste Woche schon fast.
Jetzt. Betreut werden wird. Auf Platz 3 war Magnus Männer, Pushing Limits Race, schnellster Schwimmer. Und genau, und dann kommen wir zu Lauf 5, hat gewonnen Lasse Lürs vor Alben-Henry Graf, der auch im Pushing Limits Race vertreten war.
Dann können wir jetzt direkt über das Pushing Limits Race
reden. Ja, ich wollte es nur.
Der Name Pushing Limits ist noch nie so häufig gefallen wie in den letzten 2 Minuten.
Hey, aber ganz kurz, gab es jetzt eigentlich dann irgendwie eine Gesamtwertung von der Bundesliga? Es waren ja jetzt dann 2 Wettbewerbe schlussendlich.
Nee, das wurde, glaube ich, am Anfang direkt gesagt, es gibt dieses Jahr keine Bundesliga-Gesamtwertung.
Genau.
Ja. Dieses Jahr mal nicht, aber es finde ich auch vollkommen okay, ne?
Ja, ist okay. Können froh sein, dass wir jetzt ein bisschen was hatten und nochmal dieses Rennen hatten, aber ja, hätte ich jetzt auch blöd
Ja, war gut,
wie man kann auch mal ohne leben.
Klar.
Genau. Pushing Limits Race. Horst, du darfst mal anfangen.
Also, ich mache das gerne. Also, jetzt am Wochenende fand ja das Pushing Limits Race statt, das ursprünglich oder das eigentlich dieses Ratingen Triathlon heißt, würde ich sagen. Ein Traditionsrennen, das es eigentlich seit Jahren immer im Spätsommer, im Herbst, im September stattfindet. Das gibt es schon relativ lange. Der Veranstalter ist bekannt, der macht auch andere Sachen und ist eigentlich immer so eine nette Abschlussveranstaltung für alle Athleten, vor allem aus NRW. Und eigentlich ein Breitensport-Event. Und in der Vergangenheit gab es immer ab und zu mal ein paar Profis, die das noch so mitgenommen haben. Eigentlich ganz nett und familiär. Und ja, das ist jetzt am Wochenende wieder stattgefunden. Es gab ja doch relativ viele Absagen von Wettkämpfen, vor allem in NRW. Und mit einem entsprechenden Hygienekonzept hat der Veranstalter des Ratingen Triathlons da das Rennen trotzdem auf die Beine gestellt. Und die Besonderheit dieses Jahr war, dass es ein Profifeld gab und das Ganze von Pushing Limits auch initiiert, beziehungsweise initiiert würde ich vielleicht gar nicht sagen, das weiß ich jetzt nämlich natürlich nicht, denn die Idee, dass es ein Profirennen geben sollte in Ratingen, habe ich schon vor einiger Zeit gehört. Ich denke mal, es war so im Spätfrühling oder im frühen Sommer, da gab es dann so eine, also das war nichts offiziell, es war nur so eine Idee vom Georg Mantik. Das habe ich auch nur mit 3 Ecken auf so einem Facebook-Kommentar gelesen, dass es ganz schick wäre, wenn man da sowas veranstalten könnte für die Medienpräsenz der Profis. Und da war die Idee aber, glaube ich, schon geboren. Und schlussendlich ist jetzt, meine ich, dann Pushing Limits auf den Zug aufgesprungen, hat es dann, glaube ich, schlussendlich umgesetzt. Ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, wie was war. Veranstalter ist aber Ratingen Triathlon mit dem Georg Mantik. Und die Vermarktung und die mediale eine Berichterstattung wurde dann über das Pushing, über Pushing Limits dann
durchgeführt,
durchgeführt, genau. Besonderheit war, dass es dann eine Woche vorm Rennen auch offizielles Preisgeld gab über die PTO, der Professional Triathlon, was heißt denn eigentlich? Organization. Also relativ kurzfristig. Das Starterfeld wurde dann auch bekannt gegeben. Und also für diejenigen Zuhörer, die nicht wissen, was die PTO ist, es ist quasi die eine Profi, Gewerkschaft, indem man sich da anmelden kann.
Und genau diesen Begriff würde ich später nochmal diskutieren wollen, ja.
Ja, genau. Und schlussendlich haben die das Preisgeld zur Verfügung gestellt. Ich glaube, davor gab es gar kein Preisgeld, sondern es war, glaube ich, eher so ein Rennen der idealistischer Natur vielleicht, wenn man es mal so nennen darf. Wie auch immer. Bevor wir da in die Hot Topics kommen, gab es dann im Vorfeld des Rennens ein etwas, also es gab Aufregung, nämlich um die Nominierung des Starterfeldes. Denn es war am Anfang natürlich keinem irgendwie offiziell bekannt, dass das Rennen stattfindet. Und im Vorfeld wurden natürlich, es lag scheinbar auch daran, dass man da irgendwie nicht wusste, wie das auch hygienetechnisch dann auch alles umgesetzt werden kann. Wie auch immer, es wurden dann Athleten halt über die Organisation nominiert und andere Athleten haben sich dann dahingehend erstmal auch irgendwie vor den Kopf gestoßen bekommen, denn sie wussten irgendwie erst über Pushing Limits, über die Pushing Limits Veröffentlichung darüber Bescheid, beziehungsweise über den Newsletter, den die PTO an die Mitglieder verschickt, dass es ein Preisgeld drin gibt, wurden dann entsprechende die Athleten dann im Endeffekt nominiert. Mhm. So. Problematisch dahingehend war natürlich, dass im Endeffekt das Preisgeld im Endeffekt für alle PTO-Mitglieder zumindest verfügbar sein sollte, aber das Rennen halt voll war. Und die Athleten, die darüber erst erfahren wurden, natürlich dahingehend auch ziemlich angefressen waren. So gab es die Diskussion, okay, hat man das Rennen besetzt und B, wie kann das sein, dass wir als PTO-Mitglieder da keine Möglichkeit haben? Das ist der Status quo vorm Rennen gewesen.
Puh, okay. Ja.
Das heißt, das ist ja eigentlich schon so eine Einführung gewesen. Bevor wir also zum Sportlichen kommen, gehen wir gleich direkt zum Skandal.
Skandal.
Ja. Schon so. Ja, also vielleicht, ich habe ja, Niklas Bock hat ja selbst dazu beigetragen, also zur Aufklärung beigetragen, hat ja selber Blogs veröffentlicht und hat auch seine Sprachnachricht, die ja Athleten geschickt hat, die sich auch beschwert haben, die den offenen Brief veröffentlicht haben, um halt auch seine Sicht der Dinge darzulegen. Und mein Vorschlag wäre jetzt einfach mal, wir hören uns mal immer entsprechende Stellen an, denn das ist aus erster Quelle, ist ja auch veröffentlicht, kann sich ja jeder anhören. Und genau, dann können wir im Prinzip dazu eingehen. Also Teil 1, genau, wie kam es zu dem Rennen, was waren eigentlich so die Anfangsbedingungen?
Von mir hören, es war ungefähr vor 6 Wochen, als wir dann diese 2 Startgruppen bei dem Stadtwerke Ratingen Triathlon bekommen haben, wo wir von Pushing Limit Seite aus quasi ein Männer-Profi-Feld und ein Profi-Frauenfeld unterbringen konnten. Damals war die Vorgabe, dass wir 8 Athleten an den Start bringen dürfen. Dann haben wir eben Leute, die wir gut kennen und wo ein Vertrauensverhältnis da ist, angesprochen und gefragt, könnt ihr euch das vorstellen zu kommen? Es gibt nichts, es gibt kein Preisgeld, es gibt keine Antrittsprämien. Das Einzige, was wir irgendwie euch Gutes tun können, ist, dass ihr Bildmaterial von uns bekommt, was ihr halt nutzen könnt. Aber das war quasi alles, stand vor 6 Wochen. Dann war das Interesse da allerdings so groß, dass wir dann relativ kurz danach mit dem Veranstalter gesprochen haben und versucht haben, mehr Startplätze zu organisieren. Das heißt, aus 18 sind dann 16 geworden. Und
genau, also ich mach erstmal an dem Punkt Stopp. Also am Anfang kein Preisgeld, eigentlich eine alleinige Organisation oder Initiative von Stadtwerke Triathlon Ratingen und von Pushing Limits. Eigentlich alles aus Eigenmitteln gestemmt, auch eigentlich soweit alles top.
Ja, also dazu muss man ja grundsätzlich sagen, Bocky ist ja, oder Pushing Limits ist gut in der Szene vernetzt und man denkt sich, okay, es waren dieses Jahr kaum Rennen oder gar keiner der Freunde, muss man ja sagen, hatte irgendwie die Möglichkeit, sich irgendwie zu präsentieren oder auch ein Rennen halt zu machen. Und dann sagt man sich, ich kenne den Veranstalter, ich komme ja da auch her, schickt man einfach mal rum, Leute, wer hat Bock, können wir da irgendwas organisieren, ihr könnt da vielleicht starten. Also ja. Das so muss man ja, denke ich mal, das so erstmal so sehen. Und da denke ich nur, cool, Bocky, also danke, das ist jemanden gibt, der dann so sagt, ey, da können wir irgendwie was draus machen. Also wir haben hier ein bestehendes Event, wir können uns da irgendwie draufsetzen und wir können ein paar befreundeten Profis, jetzt mal so salopp erstmal so gesagt, vielleicht eine Bühne bieten, vielleicht können wir da irgendwie was Cooles draus machen. Aber besteht denn erstmal überhaupt Interesse oder so? Und scheinbar kam er dann zurück, ja, ey, gut, das ist jetzt nicht die Frage, ne? Natürlich besteht Interesse. Ey, ja. Es gab nie ein Rennen jetzt so. Die deutschen Triathleten haben alle, ja, jetzt viel oder gut trainiert, haben tolles Material und sowas. Ey, klar, das willst du präsentieren und da gehst du doch, wenn du nicht in irgendein Flugzeug starten musst, steigen musst und mal nach Ratingen fahren musst nur. Ja, geil. Also, wer würde denn da sagen, außer er ist verletzt und ja, hat irgendwie sonst was. Wer würde denn da sagen, wenn Bocky sich meldet, ey, da hättest du, wenn du jetzt noch aktiv geworden gewesen wärst, hättest du gesagt, ja klar, geil, komm ich, mega gut.
Ja.
So, dass man nur, so sehe ich das irgendwie als erstes. Ja.
Genau, würde ich eigentlich auch so unterschreiben, alles weiter. Und dann hören wir uns mal mit Bocky an zur Entwicklung des Starterfeldes und zum Reinkommen der PTO.
Diese ersten damals 12 Athleten angesprochen hatten, weil wir davon ausgegangen sind, dass ohnehin nicht alle Ja sagen, wir brauchten ja 8, hatte das schon eine gewisse Eigendynamik angenommen. Also wir hatten Kontakt zu Profis, der Veranstalter selbst hat ein kleines Netzwerk, was er irgendwie angezapft hat und über Trainingsgruppen, über Stützpunkte, über Trainer und so weiter und so fort sind Nachfragen bei uns gelandet, kann ich starten, darf ich mitmachen, wie auch immer. Und wir haben halt wirklich mit aller Macht versucht, da jeglichem, der interessiert war, den Platz zu geben, aber hat offensichtlich nicht gereicht. So. Und was wir natürlich nicht wollten, ist irgendwie für Verstimmung zu sorgen bei anderen, die irgendwie jetzt nicht auf der Startliste stehen. Aber der Reihe nach. Und wie gesagt, das Startfeld war voll und fertig und das Startfeld sah auch zu dem Zeitpunkt damals anders aus als jetzt die Startliste. Zum Beispiel waren Sebastian Kiene, Patrick Lange, Maurice Clavel, Andi Böcherer und Daniela Bleimel noch dabei, die alle dann nach und nach verletzungsbedingt abgesagt haben und wir dann von der Warteliste nachbesetzt haben. Aber als dieses erste Startfeld fertig war, kam aus Profikreisen der Vorschlag, wir haben jetzt hier so ein starkes Starterfeld, lass uns doch versuchen, ein Preisgeld bei der PTO zu bekommen, weil das war dann vor 2 Wochen oder 3 Wochen der Moment, wo die PTO beim UK Helvellyn Triathlon das Preisgeld bekannt gegeben hat. Dann ist der Kontakt zur PTO über Profis entstanden. Also es war nicht so, dass wir da von Pushing Limits irgendwie den Kontakt hergestellt hätten oder sonst irgendwas. Das kam aus Profikreisen. Ich habe das Rennen vorgestellt, ich habe die Startliste vorgestellt, ich habe die Möglichkeiten vor Ort vorgestellt und gefragt, ob die PTO sich vorstellen kann, das Preisgeld für die Athleten zu geben, die da am Start sind. Daraufhin kam die Zusage für dieses 15.000 Euro Preisgeld und ich habe mich eigentlich nur für die, die da waren, wahnsinnig gefreut und kann mich dann auch nur entschuldigen, dass ich vielleicht nicht weit genug gedacht habe. Und in dem Moment, wo wir irgendwie mit dem Kopf halt voll bei der Sache waren, nicht noch den Schritt gemacht haben, an die anderen zu denken, ist vielleicht nicht in Ordnung. Aber ich, wie gesagt, das war vielleicht der Situation und der Dynamik und dem Druck der Zeit auch geschuldet.
Genau, machen wir mal bis hierhin. Ja, also wenn man das ja so hört, dann muss ich mich wirklich fragen, Horst, du hast ja den Begriff Gewerkschaft genannt, Triathlon-Gewerkschaft. Das war ja so auch gerade zur Gründung oder, nein, nicht Gründung, aber als die PTO ja doch medial ziemlich eingeschlagen hat am Anfang des Jahres, auch immer wieder der genannte Begriff, eine Triathlon-Gewerkschaft. Aber ich frage mich, also was zur Hölle ist die PTO?
Also Mitglied sein als Athlet und kannst sagen, ey, yo, ich bin am Wochenende da und da am Start. Habt ihr nicht Bock? Wollt ihr nicht ein bisschen Kohle geben?
Ja.
Und zack, dann hast du es.
Also das ist ja irgendwie so ein,
muss sich kein Veranstalter melden und niemand.
Ja, das ist ja irgendwie so ein Marketing-Instrument, was die PTO ja jetzt irgendwie schon öfter genommen hat. Also sie ja auch Challenge Davos, was ja bestimmt für diejenigen, die dort gestartet sind, super cool ist, ne? Wenn die PTO dort Gelder übernimmt und auszahlt und Startergelder zurückzahlt. Super geil, ne? Aber gleichweise gibt es ja auch hunderte andere Wettkämpfe, die
abgesagt wurden,
ausgefallen sind. Natürlich jetzt meistens wegen Corona, aber kann ja auch jeglicher anderer Grund sein. Das ist so, also ich verstehe manchmal dieses punktuierte Spritzen von medienwirksamen Finanzspritzen, die natürlich dann auch dementsprechend in den Triathlon-Medien platziert werden. Das ist irgendwie, also das ist nicht so die Gewerkschaft, wie ich mir eine Gewerkschaft vorstelle, die vielleicht auch, ja, wir sind ja beim Thema Chancengleichheit. Klar, so ein Gießkannenprinzip schüttet am Ende nicht mehr etwas weniger aus, aber das ist schon sehr intransparent. Auf einmal wird im Nachhinein, werden irgendwelche Gelder gezahlt und dann kommt da was rauf. PTO-Mitglieder wissen eigentlich gar nicht, was abgeht.
Ja, es ging halt alles irgendwie holterdiepolter jetzt. Es war wohl, und da muss man, da kann man ja jetzt auch mal Pushing Limits erstmal nicht einen Strick draus drehen. Also grundsätzlich kann ja jeder Athlet, der bei diesem Rennen jetzt mitgemacht hat, einfach da hingehen und kann fragen. Hier, ich starte da, könnt ihr was auszahlen? Ne?
Ja.
Dann, das ist ja, aber man geht ja nicht davon aus, dass die das dann auch machen. Also wenn jetzt noch irgendwo in Afrika irgendwer irgendein Rennen organisiert hätte und da sind halt irgendwie 10 Leute, wo einer ein PTO-Member ist und fragt, ja, dann machen sie das da auch? Oder
es wird schon so gewesen sein, wahrscheinlich ist es zu dem Zeitpunkt entstanden, als auch ein Patrick Lange und so, also als und ein Semikini vielleicht da waren, also halt ein paar ordentliche Brocken, wo die PTO natürlich auch sehr gerne bereit ist zu zahlen. So. Und das ist irgendwo. Ja, aber wir haben natürlich jetzt viele Athleten.
Was ja cool ist, dass die zahlen.
Ja, aber wir haben jetzt die Athleten, die sich jetzt beschwert haben, das sind halt so Athleten, naja, deren Name fällt halt erst im zweiten Moment ein. So. Aber sind ja trotzdem Profis. Ja,
aber das darf in so einem Moment dann nicht das Problem sein, schlussendlich. Ja. Ne? Weil ich meine, die haben alle irgendwo in diese Mitgliedschaft und dadurch auch das gleiche Recht. Und wenn dann eine Gewerkschaft dann Preisgelder halt im Gießkannenprinzip, hast du es so schön gesagt, verteilt. Übrigens jetzt auch am letzten Wochenende Beaver Lake Triathlon in den USA und nächste Woche in England wieder so ein Rennen. Also das setzt sich fort. Mhm. Hat das so ein bisschen den Anschein, dass natürlich die Gunst der Stunde genutzt wird, ohne die großen Rennserien da entsprechend sich selber so zu positionieren und natürlich auch die Rennen aufzuwerten. Für die Athleten ist es natürlich dann, die da involviert sind, natürlich mega gut.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, aber Gregor, ich weiß ja nicht, wie das zustande kam schlussendlich, denn ich hatte jetzt nur ein paar Gespräche geführt mit den Athleten, die nicht beteiligt wurden, nicht informiert wurden. Ich meine, ich wurde auch nicht informiert, gell? Das betrifft das irgendwo dann auch. Aber das Ding ist, die Äußerungen, die da zustande kamen, weil die Athleten hatten auch mit der PTO Kontakt und die waren da auch recht offen und scheinbar wusste die PTO nicht, dass das Feld schon geschlossen war. Also muss man jetzt dahingehend nochmal erwähnen. So wurde mir das zumindest mitgetragen.
Ja, stimmt, das kam von der anderen Seite. Ist für mich ein ganz klassischer Fall. Also das ist jetzt nicht, dass da irgendjemand verschwiegen hat von wegen, lass mal Geld beantragen, aber auf keinen Fall erwähnen, dass das Geld
fällt schon. Nee, auf keinen
Fall. Ich glaube, das ist genau, das war ein Schnellschuss. Auf der einen Seite wurde innerhalb von 6 Wochen ein Rennen irgendwie aus dem Boden gestampft. Und das ist ja in dem Sinne auch cool. Auch vor allem, ich sag mal, solange das ja alles aus den eigenen Mitteln kommt oder mit Sponsoren bewerkstelligt wird, alles gar kein Thema und so. Und
ja, ich finde, das ist ja mega geil, wer ein Rennen veranstalten will. Und wir haben ja das Rennen geschaut, das ist richtig. Ja ein Träumchen. Genau. Also wenn jetzt jemand noch irgendwas anpackt und was auf die Beine stellt. Also darum geht es ja gar nicht. Und das haben ja auch die Athleten überhaupt nicht.
Genau.
Ja.
Aber letztendlich war denn da auch, also ist der Schnellschuss genauso auch von der PTO erfolgt?
Ja, ja.
Da fragen irgendwelche Athleten auch und die sagen so, jo.
Okay, wir sind dabei.
Und du weißt überhaupt gar nicht, wie ist denn der Rennmodus oder was ist denn da? Also das ist doch irgendwie, und da frage ich mich doch, ey Leute, da muss doch irgendwie mal.
Wir müssen das doch prüfen oder so. Also wir sind halt ein deutscher Podcast, wir leben in Deutschland, wir wissen, wie hoch bürokratische Hürden für alle möglichen Dinge sind. Da fragt man sich das dann halt irgendwie so mal. Und mir tut das dann halt irgendwo leid, weil letztendlich du bist in dem Rennen drin, wenn du die gewissen Leute halt kennst oder mit denen gut auskommst. Und dann fällt eine Athlet aus oder Athletin und auf einmal wird gefragt, ach hier, du bist doch auch in der und der Trainingsgruppe. Ja, starte doch auch, jetzt ist noch ein Platz frei. Und du bist in einer anderen Trainingsgruppe und hast nicht so viel mit denen zu tun. Und dann bist du halt erstmal grundsätzlich ausgeschlossen. Das hat
ja
halt nichts mit Chancengleichheit
zu tun. Ja, und die haben ja, das ist natürlich irgendwo das Glück, aber es scheint sich ja irgendwo dahin zu entwickeln, PTO möchte halt irgendwie ihren Namen in den Medien haben, möchte wahrscheinlich auch noch die eigenen Rennen, die sie denn noch veranstalten, wie Daytona oder so, halt dann natürlich damit pushen. Das ist für mich wie ein eigener Rennveranstalter, der seinen Markennamen in die, also der seine Marke in die Höhe treiben möchte. Und das hat auch mit Gewerkschaft nichts zu tun. Klar wurde dieses komische Rennen von Alistair, sein dieses komische Ding da wurde gemacht. Natürlich, weil Alistair da ist. Und nicht, um halt irgendwie zu sagen, hey, wir möchten mal irgendwie die Profiszene in Großbritannien irgendwie fördern oder so. Und das ist so.
Das ist der Punkt.
Genau. Und das ist der große Kritikpunkt, den wir haben, wo man sagen muss, ey, PTO, dann seid doch wenigstens ehrlich. Aber
ja, oder macht nicht so Schnellschüsse jetzt da auch. Also man freut sich ja wirklich, dass da Preisgeld ist und dass die Athleten, die jetzt bei dem Rennen gestartet sind, auch was dann bekommen. Und darum geht es ja gar nicht. Es geht um die grundsätzliche Sache an sich, ne? Das ist halt schade, dass das jetzt so ein doch so ein bisschen einen Beigeschmack hat, weil grundsätzlich kann man jedem eigentlich nur danken, der sich für den Triathlonsport so ins Zeug legt und so engagiert und so einen Stream aufbaut und das alles in die Hände. Also ich weiß noch von früher, von unserem Verein hier, wir haben mal ein Radrennen organisiert, wo was weiß ich, 50 Hanseln da irgendwo im Kriterium da im Kreis fahren. Was das bedeutet für jeden, der da mitgeholfen hat. Also ich meine, da waren jetzt bestimmt wochenlang schlaflose Nächte, die haben da sonst wie durchgepowert. Da, was man hinter den Kulissen, was da abgeht, das kriegt man ja gar nicht mit. Und irgendwie freut man sich ja dann, wenn dann eine PTO sagt, komm, ihr kriegt dann auch noch ein bisschen Kohle, also für die Athleten, nicht für sie natürlich, darum geht es ja gar nicht. Also hat der Bocchi auch immer betont, also der wird das auch, das geht nicht um Geld, es geht einfach um den Triathlonsport, was ja wirklich mega geil ist. Aber das ist halt irgendwie ein fader Beigeschmack, wenn Athleten halt von vornherein gar keinen Zugang dazu bekommen.
Ja, das Problem ist halt, es fühlen sich dann Athleten dann vielleicht auch ausgegrenzt, ne? Wie so eine Art Abwertung und das Standing vielleicht da irgendwie untergraben, wobei man sagt, wenn das Profis sind, dann sind es Profis, ja, egal ob der jetzt einen Ironman mehrfach gewonnen hat oder nicht, das sollte da nicht die Hürde sein, aber klar, im Zuge der ganzen Pandemie und der fehlenden Rennen ist es sowieso interessant zu sehen, beziehungsweise ist es auch eine Chance, glaube ich, weil solche Rennen dann schlussendlich unheimlich wichtig sind, zu zeigen, dass man auch Wettkämpfe unabhängig von
den großen
Playern, Challenge, Ironman, für Profis veranstalten kann. Sicherlich haben wir da ein kurzes Format, eine olympische Distanz, kein Ironman. Und du wirst auch kein reines Profi-Ironman-Rennen wahrscheinlich sehen. Aber je nachdem, wie sich das nächste Jahr entwickelt, ich vermute mal, es gibt wahrscheinlich definitiv eine Saison, aber die wird sicherlich anders aussehen, wie wir es gewohnt sind. Und da muss sich dann auch jeder Profi perspektivisch fragen und hinterfragen, wie kann ich mich präsentieren und wie ist überhaupt die Möglichkeit, als Profi überhaupt zu überleben? Das muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen für Nachwuchsathleten, für Leute aus der zweiten Reihe. Da wird es einfach schwierig und da sind solche Rennen wie jetzt am Wochenende, unabhängig davon, dass es da vielleicht in der Kommunikation da Schwierigkeiten gab oder halt, dass man da im Zuge der Zeitnot da halt einfach dann schnell das installiert hat, muss man vielleicht auch als Athlet da auch mal so eine bittere Pille, wenn man so nennen darf, auch schlucken. So sehe ich das, so sehe ich das zumindest, weil ich war auch erstmal nicht amused, zumindest, aber man muss sich das auch so ein bisschen hinterfragen, das ist so jetzt mein Standpunkt, aber es ist auf alle Fälle eine Chance und vielleicht hat das ja auch so eine Art Nachahmereffekt, vielleicht gibt es dann nächstes Jahr dann eine ganze Serie von kleineren Profirennen, die dann durchgeführt werden können, über andere Distanzen, wer weiß, ne? Aber es muss erstmal irgendwas entstehen. Ja. Und natürlich, absolut, es ist absolut irgendwie blöd, wenn halt, wenn du PTO-Mitglied bist, kriegst ein Newsletter und wirst informiert, dass du starten könntest oder dass es da was gibt. Und dann ist das Startfeld schon längst besetzt und dann siehst du, oh, Hauptsponsoren irgendwie Erdinger und Hepp und irgendwie sind nur Erdinger und Hepp-Athleten und ein paar Nachwuchsleute, die im Umfeld oder im Dunstkreis der anderen sind. Dann wird natürlich sofort der Vorwurf laut von wegen, Geklüngelei und so, aber davon muss man sich da halt auch frei machen und unabhängig davon, dass es, bevor es diese ganze PTO-Geschichte mit dem Preisgeld gab, ist es natürlich auch irgendwo eine Privatveranstaltung und da kann man natürlich auch sagen, okay,
machen, was man will.
Genau, wie ich gesagt habe.
Machen, was ich will. Ja. Also in dem Sinne muss man das auch irgendwo akzeptieren. Im Radsport ist es ganz häufig so, bei Kriterien oder so, Einladungskriterien nach der Tour de France.
Immer, ja.
gibt es das halt häufig. Aber klar, ab dem Zeitpunkt, wo halt diese, in Anführungszeichen, Triathlon-Gewerkschaft irgendwie sich einbringt, da sollte es zumindest einen Zugang geben. Aber ich denke auch im Sinne der Not, der Zeitnot und ja, wie willst du es denn anders? Klar, man hätte es anders machen können, aber Fehler müssen zugestehen.
Ja, und Fehler passieren. Und jetzt werden sie darauf aufmerksam gemacht. Und der Brief, der offene Brief, der ist ja auch so geschrieben. Also, dass klar, dass jetzt Fehler passiert sind und dass sich manche natürlich dann dann irgendwo, wie soll man sagen, hintergangen fühlen oder das nicht auf Chancengleichheit und so weiter beruht. Mhm. Aber dass das ja grundsätzlich nicht der böse Gedanke jetzt erstmal auch so war. Also es liegt ja nicht, man wollte ja nicht jetzt explizit den oder den Athleten ausschließen, sondern ist halt erstmal so in seiner Bubble und hat erstmal geguckt, besteht überhaupt Interesse, was können wir machen? Und dann kommt das ja so langsam ins Rollen und irgendwann kriegst du gar nicht mehr so rechts und links mit, was du vielleicht auch vergisst. Und wenn dann so ein Sponsor wie die PTO einfach auch so ohne groß was zu prüfen, zu sagen, einfach auch mit drauf springt, dann ist es halt auch als erstes mal so, ja klar, geil, die sind dabei, wir machen eine richtig coole Sache und haben sie ja auch, also ein richtig cooles Rennen auf die Beine gestellt. Das will ja überhaupt keiner in Frage stellen, ne? Nur, dass man auch direkt darauf hinweist, wenn man das nochmal macht, dann müssen bestimmte Strippen anders gezogen werden.
Ja, also ich hoffe mal, da entsteht ein Lerneffekt für alle Beteiligten und das wird sich dann vielleicht im nächsten Jahr anders darstellen, hoffentlich. Und das wird's, denke ich, auch. Aber eine kleine Randnotiz, wie gesagt, man muss da immer, wenn man sich selber da involviert ist und da beteiligt ist, es wurden natürlich da Telefongespräche geführt zwischen den Athleten und Pushing Limits und ja, klar, da gab es vielleicht auch Emotionen und so, das ist auch klar. Mhm. Die einen haben Zeitdruck, die anderen sind irgendwie angefressen und klar, es gab auch konstruktive Gespräche, so der Tenor war so irgendwie, ja, mit dem einen war es gut, mit dem anderen, ja, so ein bisschen eher uneinsichtig, kann ich jetzt nicht beurteilen, wurde dann so ein bisschen auch geäußert, ja, dass man da vielleicht dann über gewisse Athleten, die zu viel Kritik äußern, da keine Berichterstattung mehr macht, ja, muss man da jetzt auch mal erwähnen.
Boah, okay.
Ob das dann so ist, weiß ich nicht und ob das so gemeint ist, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, es fallen natürlich viele Argumente in der Hitze des Gefechts. Ich meine, wenn du 3 Tage vorm Rennen halt irgendwas organisieren musst und keine Nächte durchschlafen kannst, dann wird es natürlich auch irgendwie eng mit der Geduld.
Ja, das
soll es nicht rechtfertigen. Aber es wird manchmal heißer gekocht, wie es gegessen wird oder so. Wie heißt das, glaube ich? Mhm. Ja, also es ist natürlich, also wie gesagt, unterm Strich muss man das, glaube ich, sollte man daraus lernen und es ist auf alle Fälle eine Chance für die Profi-Triathleten und ich hoffe, dass man da irgendwie so eine Vorbildfunktion dadurch hat. Und man muss ja auch eins sagen, ne? Die Athleten, die sich da auch zusammengefunden haben, das im Prinzip war das auch eine ganz gute Sache, denn es gibt selten der Fall, wo es eigentlich so eine einheitliche Meinung gibt.
Mhm, wo alle
Profi-Triathleten speziell auf der Langdistanz sind Individualisten, ja, das muss man einfach ganz klar sagen. Jeder hat eigene Sponsoren, eigene Ideen, eigene Vorstellungen. Und das muss man auch sagen, die Tatsache, dass man sich da irgendwo zusammenschließt und sich da irgendwo austauscht, unabhängig davon, was im Endeffekt rumkommt, ist definitiv exzellent, weil so sollte es eigentlich auch sein. Es gibt leider nur keine Plattform dafür. Mhm. Und ich denke mal, allein das ist schon mal sehr gut, ja, dass man da irgendwie sich austauschen kann. Wie gesagt, der eine ist hitziger, der andere nicht. Der andere überlegt dann, ich meine, wie gesagt, ich habe das mitbekommen und ich habe auch überlegt, ich dachte auch, ja, im Grunde genommen stimme ich dem zu mit der PTO-Geschichte. Das geht so nicht. Auf der anderen Seite mit dem Einladen von Athleten im Vorfeld, blöd, ist halt so. Aber ja, jeder hat da so seine eigene Idee und man sollte da so ein bisschen sachlich bleiben. Ne? Genau. Und dann muss man mal schauen, wie man sachliche Kritik äußern kann. Ich fand den Brief, fand ich gut.
Ja? Fand ich auch gut geschrieben,
Also ich fand es jetzt nicht überragend gut, da war so ein bisschen dieses Sugarcoating da, man hat es ein bisschen ausgeschmückt und klar, ja, nett und so, mega Bilder machen die Pushing Limits, weiß ich ja, ich kenne die alle persönlich gut und es sind natürlich alles Leute, die das aus Leidenschaft machen, wird sich da keiner irgendwie, also können auch andere Dinge tun, ne? Ja. Muss man ja auch einfach sagen. Es geht ja um so ein kleines Rennen in Rating. Es ist kein Ironman oder ein Weltcup. Mhm. Ganz klar.
Nee, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich meine, wir sind ja in einer Zeit, wo sich auch viele neue Formate gründen und ausprobieren, in Zeiten von Super League, etc. Und ich glaube, man hat einfach so ein bisschen Angst vor der Entwicklung, auch gerade vor, dass gerade so in diesem privaten Angeboten da irgendwo eine Intransparenz losgeht und gerade die schwächeren Athleten da benachteiligt sind. Und insofern habe ich auch, ich habe mit dem Christian Ritter im Vorfeld telefoniert, habe ihn ja auch dazu gestimmt, habe gesagt, ey, also man muss ja keine große Sache draus machen und wir alle stehen diesem Wettkampf sehr, sehr positiv gegenüber, ne? Auch wenn wir jetzt schon eine Ewigkeit über diese Kritik sprechen. Aber ich habe gesagt, es ist wichtig, dass das in die Öffentlichkeit einfach kommt, um halt, wie du gesagt hast, diesen Lerneffekt zu haben. Und diese Seite, die muss man einfach hören, um halt zukünftig das einfach im Hinterkopf zu haben und irgendwo, damit halt dieses schnell, wie es wahrscheinlich gelaufen ist. Und ich nehme da einfach die PTO wirklich da in die Hauptschuld, weil mich das schon seit länger ärgert. So dieses Anbandeln mit den Superstars und dann hier mit Lucy Charles auf dem Balkon und ne, also wirklich da, wo ich sage, naja, okay, die brauchen jetzt eigentlich nicht unbedingt die finanzielle Unterstützung gemessen zu anderen Athleten. Und dann wird aber immer ein Groß auf, yeah, und wir wollen hier für die Athleten die Stimme sein und hier und da. Und dann kommen so diese ganz gezielten Marketingaktionen. Klar, wie gesagt, ne, der dabei ist und davon profitiert, der findet es natürlich mega geil. Aber irgendwo sind es halt immer so einzelne Punkte, die halt, wo halt mal reingespritzt wird und dann aber geht es in den Newsletter und Peter unterstützt hier und in den Medien geht es dann online. Und deswegen freue ich mich eigentlich so ein bisschen, dass jetzt mal dieses Konzept, dieses Marketingkonzept, was sie irgendwie fahren, vielleicht jetzt mal so hoffentlich ein bisschen hinterfragt wird. Sich vielleicht auch ein Athlet mal fragt, naja, Moment, warum habe ich denn eigentlich so einen PTO-Vertrag unterschrieben? Was steht denn da irgendwie eigentlich drin?
Ja, und es soll ja auch die Gewerkschaft eigentlich so für die Langdistanzler sein, oder?
Das ist doch keine
oder?
Gewerkschaft, das ist...
Ja, aber wenn du dann doch Langdistanzler bist, wie jetzt einige, die den Brief auch verfasst haben, oder alle, und dann siehst du halt, da macht jemand jetzt am Wochenende das erste Mal eine olympische Distanz, ne? Also auch keine Mitteldistanz, ja, sondern...
Format.
Ja, vom Format eine olympische. Dann denkst du so, oh Mann, und ich bin PTO-Member und warum darf ich jetzt hier nicht starten? Oder ich habe halt jetzt Pech gehabt und das unterstützt aber meine Gewerkschaft, ein Nachwuchsathlet, für den es ja super ist. Also es ist ja top, das will ich ja gar nicht sagen, ne? Die sollen starten und alles, aber dann kommst du dir halt aber auch irgendwie so ein bisschen verarscht vor.
Ja. Genau, deswegen ganz
prüft. Absolut.
Ja. Und genau, das einfach als Schlusswort. Und
das
und
muss
so.
Man ja
und,
sagen.
Mal schauen, wie sich die...
Das ist Schlusswort, wir machen jetzt hier mal... Bam. Aber wollen wir noch Ergebnisse präsentieren?
Natürlich, lass uns mal ein bisschen das Sportliche...
Können wir auch mal über das Rennen reden?
Genau.
Ja.
Genau.
Ladies first. Oder?
Yes.
Ja, Lucy Hall ist schon mal abgegangen, ne? Schwimmtechnisch.
Erwartungsgemäß beim Schwimmen, ja.
Ja, aber so krass erwartungsgemäß.
Nicht doch.
Ja, aber dass sie so stark ist,
ja, doch,
im Schwimmen. Ja, mir ist das nicht immer so bewusst. Okay. Und gerade wenn du es im Becken dann so siehst und siehst die ersten, haben sie ja auch gut in der Berichterstattung gezeigt, siehst halt die ersten 100 Meter und ich glaube, was ist sie durch? 1,07 waren es,
ja,
glaube ich.
Ja, hat sie auf jeden Fall Intus, ja.
Hey, Alter, ne? Ja, krass, einfach.
Ja gut, aber Lucy Hall schon immer eine der überlegenen Schwimmerinnen. Auch schon im ITU-Zirkus. Die ist ja bei den Olympischen Spielen in London gestartet. Ich weiß, da gab es auch extrem viel Diskussion. Ja. Damals ist sie als Domestik für Helen Jenkins. Genau, Helen Jenkins war ja damals so die Favoritin für die Britinnen. Und ja, super geschwommen ist sie. Sie ist sogar zu gut geschwommen, war dann alleine vorne weg. Ja. Und
ja, was heißt zu gut? Irgendwann kommt halt einfach mal eine Lisa Norden auf dem TT einfach eine Augenweide.
Ich meine noch bei Olympia in London. Ich bin noch rein in diesem Rennen. Ich bin erstmal noch Jahre zurück.
Oh, Herrje, wo bist du?
Nee, auf jeden Fall schon damals für ihre Schwimm- und Radstärke eigentlich auch. Das hat sie zu Olympia gebracht.
Ja, und das hat sie jetzt auch eindrucksvoll wieder gezeigt. Ja. Dann kam aber die Radrakete Lisa Norden und hat das Feld halt einfach mal in Grund und Boden.
Genau, die schwedische Zeit war Meisterin.
Also die ist ja knapp über einer Stunde geblieben. Ne?
Ja.
Ganz knapp. Ja, und hat das dann im Endeffekt sich nicht mehr nehmen lassen. Und
genau,
auch mit den paar Laufkilometern, die sie in der Woche scheinbar nur sammelt, weil sie sich ja auch für nächste Woche vorbereitet, da beginnt ja die Straßen-WM.
Genau.
Und da wird sie auch für Schweden im Zeitfahren an den Start gehen.
Ja, bin
also
ich sehr
gespannt.
Also
die hat wirklich keinen Fokus auf Triathlon jetzt so gehabt. Und umso schöner ist es auch zu sehen, was sie da drauf hat. Aber auch nicht ohne Grund ist sie ja, leider muss man ja immer noch sagen, dass keine zwei Goldmedaillen vergeben wurden in London. Wird sie die ewige Zweite irgendwie sein in dem Sprint, ne?
Ja.
Aber genau, sie hat wieder gezeigt, was sie halt einfach mal kann. Und dann ist Imo Simmons dann mit der Laufbestzeit, ich glaube schon, des Tages noch an zwei vorgelaufen und Lucy Hoyle das Podium komplettiert dann, ja.
Ja,
genau.
Ich bin ja
erwähnt, dass das Schwimmen nur 1000 Meter hatte.
Ja,
genau.
Das hatte nur 1000 Meter, also keine olympische Distanz, wie es mal gesagt wurde, ein Drittel der Schwimmstrecke hat gefehlt.
Ja.
Das muss man ja schon mal erwähnen.
Ja.
Ansonsten bei den Frauen, ich bin bei den Frauen da leider nicht ganz so fit, gibt es da eine Athletin vielleicht so Mitte bis hinterem Feld, die dich überrascht hat oder wo du noch irgendwie...
Nö, jetzt
nicht. Also ich muss gestehen, ich kenne
kaum jemanden.
Da hinten nicht ganz so viele, ja. Nina Darren
aus der Schweiz. Athlet. Ja, doch.
Ja. Die klar, aber du siehst halt die Bundesliga-Athleten, Annabelle Knoll, Lena Berlinger, war mit den Rennrädern unterwegs. Da hast du natürlich.
Das ist halt schade mit der Einschätzung, ne? Annabelle Knoll, wie gesagt, auch ja vorher in Saarbrücken gestartet. Ja, 1:06 ist sie gefahren, wenn wir es mal vergleichen mit einer Imogen Simmons, 4 Minuten bekommen. Aber das ist halt das Ding, ne? Mit Rennrad finde ich ehrlich gesagt nicht so schlecht.
Nee, finde ich auch gut.
Also das ist kein so großer Zeitverlust. Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Das ist nicht schlecht.
Aber ich wundere mich, dass die Annabella Knoll, keine Ahnung, aber laufzeittechnisch eher so im Mittelfeld rumrennt, oder?
Na gut,
oder?
Es war auch ihre erste Olympische.
Das war ihre erste Olympische.
Okay.
Und man muss ehrlicherweise auch sagen, dass jetzt Laufen auch nicht ihre stärkste... Also ist,
sie hat einen Sprung gemacht, das hat sie im Vorfeld gesagt, in dem Jahr schon das Laufen. Aber da muss sie noch am meisten quasi tun. Und dann für den ersten Olympischen Triathlon war das eine respektable Leistung. Und wenn du dann auch noch mit einem Straßenrad unterwegs bist... auf alle Fälle super,
absolut.
Würde ich so sagen. Ja.
Okay.
Interessanter Vergleich mit der Stine Dahle, also die Athletin, die ja für Norwegen im Mixed Relay gestartet ist in Hamburg. Ja.
Mit der du so mitgelitten hast?
Ja, mit der ich mitgelitten habe. Habe natürlich jetzt wenig Fernsehminuten im Stream gesehen, aber auch gerade im Vergleich zu Annabelle Knoll, also die Athletin, mit der man es vergleichen kann, ist okay.
Mhm. Ja,
absolut. Gut.
Männerfeld.
Ja, gut. Gustav Iden. Hatte da jemand Zweifel? Ich nicht.
Absolut nicht.
Nee.
Es ist aber anzumerken, dass er mit dem Rennrad unterwegs war.
Das stimmt.
Und dafür ist er extrem gut Rad gefahren. Man sieht halt die Exzellenz, die dahinter steckt, eigentlich eine dominante Situation. Und ich vermute mal, das hat er, glaube ich, auch relativ, ich will nicht sagen easy, nicht easy gewonnen, aber alles unter Kontrolle gewesen,
vermutlich. Ja. Ja. Er hat sich schon angestrengt, aber gut, er betont ja immer wieder, dass er hat ja so ein Aero-Roadbike und seine Position ist auch ziemlich Aero, wenn er wieder fährt.
Muss halt für seinen Sponsor jetzt schon auch nochmal immer wieder betonen, ne?
Muss immer wieder. Aber wenn einer mit einem Rennrad gewinnen kann, dann ist er es, ja.
Ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, dass so einige Profis mit ihrer Leistung nicht zufrieden waren. Also man hat jetzt so in Social Media so gelesen, wie viele dann doch so gesagt haben, sie konnten ihre Leistung an dem Tag nicht abrufen. Oder war echt schwierig so. Das hat mich, wie soll man sagen, hat einen das verwundert oder so. Aber dann kommt auf einmal ein Rennen und dann musst du halt performen. Ist halt, wie gesagt, nicht so ganz einfach.
Ja, guck mal, ey, du hast das ganze Jahr nichts. Ich meine, wir haben inzwischen September. Du hast trainiert und trainiert und bist ja auch allein mental in einem ganz anderen Modus, wenn du einfach trainierst. Und dann hast du so einen One-Shot und der muss gelingen. Und meistens, also man kennt es ja nicht ohne Grund, dass man erstmal eigentlich am Anfang ein paar unwichtige Rennen macht, also ohne das Rennen jetzt zu einer Weltmeisterschaft zu erklären oder so. Aber wenn du halt nicht viele Gelegenheiten hast, dann ist ja automatisch jedes Rennen irgendwo wichtig. Und auf einmal merkt man, es ist schwer, so ein Rennen im Training zu simulieren.
Ja.
Ein Rennen ist halt dann doch nochmal ein Rennen und hat nochmal irgendwie eigene Regeln. Und da dann wirklich direkt zu performen, das kann nicht jeder.
Und umso krasser ist halt dann wieder, so zum Umkehrschluss auch Hamburg zu sehen. wo du zwei Wochen vorher auch weißt und wo dann eine WM ist. Also man kann ja wie vergleichen, als wäre das jetzt eine 73-WM auf einmal gewesen. da geht die halt nochmal ganz anders so, ne?
Der Stift.
Ja, aber Eva, man muss auch schon unterscheiden. Die meisten die Athleten, die da gestartet sind oder die man kennt, sind ja eigentlich auf der 70.3 beziehungsweise auf der Langdistanz unterwegs. Und die, man sieht es am Ergebnis, die Langdistanzer haben da nichts ausrichten können vorne. Das war irgendwo auch klar. Und schlussendlich ist die Distanz oder die Gesamtdauer doch zu kurz, um dann irgendwie was dagegen zu haben. Ich meine, so ein Peter Hemmerich ist auch ein sehr starker Athlet auf der Kurzdistanz, also kein ITU-Niveau mehr, der ist ja mal ITU, glaube ich, gestartet, aber da sieht man schon deutlich, dass es doch nochmal ganz andere Geschwindigkeitsbereiche sind. Aber mich wundert es trotzdem, dass Gustav, Eden so stark Rad gefahren sind, wenn Freddy Funk hatte wieder abgeliefert auf dem Rad mit 53,58, aber hey, der fährt mit Scheibe, voll getuned, Aero, Vorderrad und
ja, und ist eine Minute schneller knapp, ja.
Ja, genau, und du siehst halt auch die anderen Jungs, die ja auch nicht schlecht fahren, wie der Flo Anger, die sind langsamer gefahren als der Gustav Eden. Ne? Ja. Das ist natürlich auch, ich meine, ich weiß nicht, wie technisch die Strecke war. Ich glaube, die hat auch so ein paar Höhenmeter und war ein Rundkurs mit Wendepunkt. Vielleicht ist es natürlich im Rennen da auch gar nicht so verkehrt gewesen, wer weiß.
Aber trotzdem ist der Eden halt einfach, der ist halt einfach mal mega stark. Da kommt, also der ist
absolut.
Er ist halt nicht ohne Grund auch letztes Jahr 73-Weltmeister geworden oder immer noch amtierender. Ich finde, da sieht man es halt dann schon irgendwo dran. Ne? Und wenn du dann halt eigentlich Kurzdistanzler bist und dann liegt dir dieses Rennformat ja noch mehr. Und nochmal, auch Eden, die 1000 Meter schwimmen, das war für ihn auch jetzt kein Problem. Ne? Also es war eher auch besser.
Ja.
Das finde ich aber auch krass. Er ist 12 Minuten exakt geschwommen. Und der Nächste, der da so in die Nähe kam, war der Johannes Vogel und der Flo Angert mit 12.07.
Ja.
Aber alle anderen waren deutlich langsamer. Wobei, der Jonas Osterholz sehe ich gerade. Stimmt, ja, sorry.
Der Magnus Männer
kommt. Simon Henseleit.
Der hat die schnellste Stimmzeit gehabt.
Stimmt, aber die waren so schnell wie der Gustav, aber die anderen waren deutlich dahinter. Klar, ist immer die Frage, wie war die Bahnverteilung? Ich weiß
ja, nicht, das spielt immer eine große Rolle. Ich habe das jetzt auch nicht im Kopf, wie genau es ist. Aber gut, das hat er ihn ja auch aus eigener Kraft gemacht. Und letztendlich kann man ja sagen, es gab halt, Magnus Männer war der Erste aus dem Wasser. Und dann kam halt einfach eine Gruppe, Jonas Osterholz, Simone Henseleit, Gustav Eden. Und dann so ein bisschen hinterher halten Johannes Vogel und Florian Angert. Das sind dann so die Athleten, die hat man auch dann da vorne irgendwo erwartet. Und das sind auch Athleten, die geben sich dann auf 1000 Meter Schwimmen nicht viel. Also so, das ist dann roundabout alles von 10, 15 Sekunden. Und
dann hat er aber auch einen schnellen Wechsel scheinbar hingelegt. Das muss man ja dann auch wieder dazu sagen. Man hat im Stream nur den zweiten Wechsel gesehen, vom Rad zum Lauf. Und da hat man schon auch einen Unterschied schon nochmal gesehen. Ne? Also das ist halt einfach zack, zack, zack und dann ist er wieder raus.
Klar.
Und ich denke mal, auch im Schwimmen wird es so gewesen sein. Und dann ist halt so ein Eden auch einfach mal zack weg, ne? Dann kannst du mit deinem auf einer langen Gerade, klar, mit dem TT noch mal ein bisschen ranfahren und dann kann er sich aber in der Gruppe scheinbar dann auch einfach gut halten und und im Laufen ist es dann kein Ding mehr, ne? Das haben wir gesehen.
Aber das Laufen ist eigentlich wirklich das Krasseste. Also sagen wir mal, das war ja wirklich eine verwinkelte Strecke und da 31.00 zu laufen, das ist schon echt, das ist schon stark. Und vor allem in der Situation, ich meine, du läufst da vorne weg und du weißt eigentlich ganz genau, wenn du jetzt nicht irgendwie umknickst und einen Fuß brichst, dann passiert da nichts mehr.
Und eine Woche vorher hast du noch das Rennen absagen müssen, weil du Food Poisoning hattest. Also
not bad.
Ja.
Not bad. Ja. Wie gesagt, Freddy Funk
auf Platz 3.
Genau, einfach nur erwähnen. Das ist so dieses One-Shot abgeliefert. Also ich denke mal, also
der kann mit Druck umgehen auch.
Ja, kann mit Druck umgehen. Er sagt ja selbst, er braucht eigentlich mehrere Rennen, um reinzukommen. Hat man jetzt hier auf jeden Fall nicht gemerkt, aber das war eigentlich auch so seine Karten auf den Tisch gelegt mit dem Rad und man versucht so alles, jede Sekunde rauszuholen, die er hatte. Da kann man sehen, dass es auch in die Richtung laufen kann. Und dann kommen eigentlich so zwei Athleten, wo ich sagen würde, die sind, also finde ich interessant, aber halt immer so ein bisschen unter dem Radar. Beide sehr erfolgreich, also auf Platz 4 Jan Strattmann, auf Platz 5 Johannes Vogel, die man immer wieder erfolgreiche Rennen machen sieht. Also Johannes Vogel hat ja auch in der Bundesliga davor seinen Lauf gewonnen. Haben wir ja vorhin erwähnt. Geht immer so ein bisschen unter an Platz 4 und 5, ist aber, bin ich mal gespannt, wohin sich das entwickelt. Auch Jan Strattmann eher auf der 73-Distanz.
Ja, und schade, der Jan Strattmann hätte jetzt den 73 in Luxemburg gemacht. Aber wie heute bekannt gegeben wurde, ist der jetzt auch abgesagt. Noch einer gestrichen.
Ja, ich glaube, die Saison ist Geschichte.
Ja, bleibt nichts mehr, außer eins haben wir noch, ne?
Daytona.
Daytona, richtig. Und bei der ITU Valencia.
Ah,
Weltcup.
Ah, stimmt. Da kam heute die Pressemitteilung raus. Valencia, wann soll der stattfinden?
Genau, am Wochenende, 7. 8. November. Und danach wird die Saison auch so ziemlich rum sein. Und die ITU wird dann auch ihr Preisgeld von $100,000, was sie über eigentlich über die gesamte Saison, über die Weltcup-Saison ausschütten, auch für die, ja, was ja wie eingespart wurde durch die ganzen anderen Rennen, für das Ranking verteilen.
Das ist natürlich auch krass, finde ich. Du machst da irgendwie, wie viele Rennen waren das? 3 Stück?
Jetzt ist C3 in Hamburg, C3, da gab es 1000 Punkte für. Mululaba, ja. Was ja ganz am Anfang, wann war das, im März oder so, ne?
Stimmt.
Kalovivari jetzt, Arzachena, muss mal gucken, was das überhaupt ist, wahrscheinlich irgendein Continental Cup oder vielleicht auch noch ein Weltcup auf Kippe. Und dann Valencia als letztes Rennen mit, jeweils 500 Punkten. Plus halt Continental Cups, die stattfinden, werden nochmal mit 250 Punkten, also für einen Sieg, auch noch mit reingerechnet. Ja, aber auch krasse Sache, ne?
Ja. Ja, also ich meine, es ist ja ganz nett für die Beteiligten. Also es zählt ja nur das Jahresergebnis. Und wenn du halt Rennen machen konntest in der ITU und die Rennen besetzt und die Punkte hast, ja, dann gibt es, glaube ich, einen ganz, ganz netten Bonus am Ende des Jahres.
Ja, genau.
Tja.
Daytona waren wir davor, bevor ich eingefallen bin mit meinem Valencia, oder?
Ja gut, da gibt es ja nicht mehr zu sagen. Jetzt erstmal abwarten, abwarten, was passiert.
Genau.
Abwarten, wie die Marketingstrategie der PTO bis dahin läuft und dann...
Also ich habe gehört, dass halt gewisse Athleten, die halt Spezialverträge haben, sollen eingeflogen werden nach Daytona, so die A-List. Wie es mit den anderen Athleten ausschaut, weiß ich nicht.
Die erfahren es im Newsletter.
Die erfahren es im Newsletter.
Das war übrigens Daytona.
Übrigens, genau. Nee, und so, was ich so mitbekomme, die wollen das unbedingt durchsetzen. Also das ist irgendwie so, was ich am Rande mitbekommen habe. Ob das dann so wirklich so stattfindet, ich meine, es sind ja noch Präsidentschaftswahlen, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Oh, stimmt, das kommt ja also auch nochmal mit rein. Ja.
Wer weiß, vielleicht gibt es da eine neue, neue Weltordnung, hätte ich fast gesagt. Aber das muss man jetzt mal echt schauen. Gut, aber ganz im Ernst.
Meinst du, dass Biden was gegen Triathlon hat?
Wenn sie neue,
also Triathlon bei Trump bleibt da alles am Alten. Und nach Trump gibt es kein Corona, also gibt es da auch keine Probleme.
Eben, kein Problem. Nee, teste nicht, gibt es kein Problem. Ganz einfach. Naja,
gut.
Ihr Lieben. So, wir haben diesmal uns zusammengerissen, würde ich sagen. Die Zeit haben wir echt im Griff gehabt.
Wir waren richtig diszipliniert.
Mega. Tja, bisschen Struktur schadet nie.
Ja. Insofern, wir hoffen, euch hat es gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir mal so die
schauen wir mal, wann das nächste Mal ist.
Schauen wir mal, wann das nächste Mal ist. Ne? Ist jetzt auch, wann kommt das nächste Rennen, Valencia im November und so. Ne? Die Saison, so kurz sie und schön sie war, nähert sich dem Ende.
Tja.
Crazy Saison.
In diesem Sinne.
In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.